miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. An diesem Morgen im November scheint die Sonne so goldig als Vers Oktober. Ich bin auf dem Weg nach Langenthal zum Werner Stirnimann. Er ist der Geschäftsleiter der Firma Biodiversia und der Projektleiter vom Modellvorhaben mit dem Namen «Den Garten der Agglomeration Langenthal gemeinsam gestalten». Ich treffe den Werner Stirnimann am Bahnhof. Er hat ein Auto von Mobility gemietet und wir fahren gerade los. Darum tönt es manchmal auch ein bisschen so wie in einer Büchse. Im Oberaargau kommen die vier Kantone Solothurn, Bern, Luzern, Aargau und 19 Gemeinden zusammen. In dieser Region liegt eins von den Smaragdgebieten der Schweiz, wo in Europa bedrohte Tierarten und Pflanzen fördert. Seit 2009 und noch bis 2024 laufen dort zwei sogenannte Aufwertungsprojekte. Der Werner Stirnimann meint dazu, das Projekt Smaragdgebiet ist wie ein Spiegelei und in der Mitte liegt das Gelbe vom Ei, das Modellvorhaben der Garten gemeinsam gestalten von Langenthal. Das Smaragdgebiet ist übrigens nicht ein Reservat im engeren Sinn. Es ist eine Region voller Häuser, Dörfer, Bauernbetriebe, drumherum, Strassen, Wälder und so weiter. Man will dort Natur fördern. Was das genau heisst, zieht sich wie ein roter Faden durchs Gespräch. Auch später übrigens mit dem Adrian Glur, einem Bauer aus Roggwil. Doch zuerst der Werner Stirnimann.
Ja, es ist vielleicht auch ein Teil vom Problem, wo Naturschutz und Vogelschutz und so haben, weil es ist dann nachher einfach so in einer gewissen Nische drin, in einer Ecke drin, oder? Und ja, es hat eigentlich niemand irgendwo daran hindern, aktiv zu werden für Moorsegler hier zu Langenthal zum Beispiel. Ja. Das ist überhaupt nicht eigentlich nur eine Sache vom Naturschutz, vom Vogelschutz. Sondern das kann eigentlich jeder Hausbesitzer, jede Hausbesitzerin, die das das können alle dazu beitragen, vorausgesetzt, sie haben irgendein grosses Haus, das die zum Beispiel können nisten. Oder sie haben die Möglichkeit, eine Blumenwiese anzulegen, wo nachher die Insekten sich entwickeln, die dann auch rumfliegen und können gefressen werden. Und ja. Die Moorsegler sind nachher auch eine wunderschöne Klangkulisse hier von Langenthal. Ja, und da sind wir irgendwo bei der Identität. Oder?
Sie brauchen lieber den Begriff vom Fördern. Weil das Fördern heisst eigentlich, ich mache konkret etwas und das ist per se eine positive Übersetzung vom Wort.
Genau, oder? Es geht darum, dass die Leute nicht irgendeine Kompartimentierung machen oder eine Abwehrhaltung einnehmen. Oder es geht eigentlich auch darum, die alten Denkmuster von den letzten Jahrzehnten, 80er Jahren, vielleicht zu überwinden, wo man eine Ökologiebewegung hatte. Und wo dann aber eben auch die Landwirtschaft noch an einem ganz anderen Ort war, als heute, also sehr negativ reagiert hat auf die Bestrebungen. Ja, wir haben es jetzt so im Smaragdgebiet Oberaargau wirklich geschafft, das eigentlich zu durchbrechen. Oder? Wir gehen jetzt zum Herrn Glur und er ist jetzt, glaube ich, nicht der typische Vogelschützer, macht aber durch seine tägliche Arbeit mindestens so viel wie ein Vogelschützer, wenn nicht viel mehr. Weil er natürlich auch Flächen hat und vor allem Freude bekommen hat an dieser Förderung, zum Beispiel von der Feldlerche.
Eigentlich gibt es einen Prozess von der Annäherung, wo vielleicht verstrittene Parteien aneinander, in dem man auch andere Wörter braucht, Sachen nicht irgendwie radikalisiert, also nicht irgendwelche Stereotypen bemüht, sondern konkret zusammen schaut, was man machen kann, um zum Beispiel bestimmte Tiere anzufördern. Und das ist für sie in Ihrer Erfahrung jetzt eigentlich produktiver, als wenn man würde sagen, hier haben wir etwas, was wir schützen und das daneben dran schützen wir nicht.
Genau, also wir schauen eigentlich die ganze Landschaft integral an und jetzt fahren wir da Richtung Roggwil und da hat es einen Wald rechts und da hat es zum Beispiel diverse invasive Neophytenbestände bis heute, aber es hat vor allem auch gehabt, riesige im anderen Wald vor allem auch. Und dann, was wir die Hand in Hand, ganz verschiedene Leute, Akteure, die bekämpfen, tun wir natürlich auch die ganzen Ökosysteme bewahren. Und das lenkt dann nachher eben auch für die Vögel oder für die Amphibien hat es da auch mehr Nahrung rum, weil eben nicht einfach so eine uniforme Neophyten-Vegetation rum ist. Also, anders gesagt, unsere einheimische Vegetation bleibt erhalten und damit auch die ganzen Insekten.
Die Akteure, die Sie sagen, das sind nicht nur einerseits Bürger und Bürgerinnen, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall in Bern ist es auch so.
Da sehen wir jetzt zum Beispiel rechts eine Fläche, wo es auch noch eine seltene Pflanzenart hat, wo der dunkle Moorbläuling drauf kann sich entwickeln. Und da sehen wir aber auch eine gewisse Gefährdung, weil das, was jetzt gemeint ist, da gibt es auch den Japanknöterich, der da innen wächst. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich mit dem Strassenbauinspektorat in Kontakt bin. Also wenn sie da den Radstreifen machen, im Rahmen ja, von einem Ausbau, dass sie nachher das Problem auch noch gerade lösen in Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde Roggwil. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich eben im Rahmen von diesem Modellvorhaben habe können, das Ganze ein bisschen zu kartieren und nachher aufzuzeigen, ziemlich integral. Also da habe ich zum Beispiel auch gerade noch den Wunsch angebracht, dass die Unkenförderstandorte, die vor allem da sind und die in Zukunft auf der anderen Strassenseite auch noch werden sein, dass dort eine schöne Amphibienunterführung gerade auch so erstellt werden.
Also das ist jetzt die Verbindung von so vielen verschiedenen Projekten in einem grossen Projekt, das mit Ihnen als Person zu tun hat, steckt dahinter eine Bestandesaufnahme von den grössten Hotspots und denkt, da muss man jetzt etwas machen.
Also, dass sie jetzt 15 Jahre berufliche Tätigkeit von mir stecken da drinnen. Also, mit der Biodiversität, die ich mich selbstständig gemacht habe. Aber nachher eben auch Vereinsmarktgebiet. Und dann engagiere ich mich zum Beispiel auch noch mit ProVelo. Und habe dann nachher wieder den ProVelo-Hut zum Beispiel. Die Sichtweise, Kenntnis, Einblick. Und das Ganze ist auch in meinem Kopf und in meinem Leben langsam ein bisschen bunt geworden. Und das war eben super, als die Stadt Langenthal dahergekommen ist und gesagt hat, wir möchten euch gerne so ein Modellvorhaben vom Bundesamt für Raumentwicklung. Landschaft ist mehr wert, uns bewerben dafür. Und das haben wir nachher wirklich innerhalb weniger Wochen, Anfang Juli bis Ende September, inklusive Sommerferien, haben wir den ganzen Bericht und auch die ganze Finanzierung von Seiten der Gemeinde hergebracht. Das ist also ein mittleres Weltwunder. Ja.
Also wenn man also ein bisschen fremd ist wie ich, hat man das Gefühl, das ist ein komplexes Gebilde, das Oberaargau, oder? Mit den vielen verschiedenen Verantwortlichkeiten, verschiedenen Behörden.
Genau. Also es ist wirklich eine Vielfalt in den verschiedensten Dimensionen, also Arten, Haufen Gemeinden, nachher ein Haufen Organisationen, ein Haufen Akteure, ganz unterschiedlicher Art, unterschiedliche Sichtweisen. Ja, aber ich glaube, ziemlich alles im positiven Bereich. Ausser halt so vielleicht die üblichen Sachen, Vielfalt von Strassen, Industriegebieten, wo halt auch die Landschaft zersiedelt wird damit. Die Barrierefunktionen, das wäre leider auch noch ein Teil von der Vielfalt.
Ja, es ist auch so, dass wir halt schon wissen, dass die wahnsinnige, kann man sagen, Segmentierung oder, von Systemen, sagen wir es mal, von nur Bundesbehörden organisiert sind oder wie halt dann noch Gemeinden, Kantone, Städte organisiert sind, dass es auch dazu führen kann, dass komplexe Sachen wie Ökosysteme wie nicht richtig abgeholt werden, oder? Weil die kennen die menschlichen Strukturen sozusagen eigentlich nicht.
Ja, ja, genau.
Und ich nehme mal an, das ist einer von den grossen Mehrwerten, die sie schaffen mit diesen beiden Projekten, also dem Europrojekt und innen drin dann das eigentlich langzahlzentrierte Projekt, dass das eigentlich, dass sie Leute und Zuständigkeiten klären.
Ja, genau. Und nachher auch eben Zusammenhänge aufzeigen oder wie es da genau läuft, weil innerhalb des Vereins Smaragdgebiet Oberaargau, wo wir jetzt als ein Projekt angeschaut haben, haben wir genau genommen aktuell auch wieder etwa ein Dutzend Projekte, oder? Also das ist alles verschachtelt, ist alles zusammenhängend ein bisschen weit. Es ist fragmentiert und durch Kommunikation und durch gemeinsame Zielsetzungen wenn wir das nachher wieder zusammensetzen.
Ja. Wir fahren zuerst aus Langenthal raus, Richtung Roggwil. Dort treffen wir den Adrian Glur und fahren mit ihm auf den Hügel rauf. Von dort aus sieht man in alle Richtungen, auch aufs Land vom Adrian Glur. Das hier im Hintergrund sind übrigens ein bisschen weiter weg die Kirchenglocken von Roggwil. Der Adrian Glur vertritt die Landwirtschaft im Vorstand vom Europaprojekt Smaragdgebiet Oberaargau. Und er ist auch im Gemeinderat von Roggwil aktiv. Ich wollte von ihm zuerst wissen,
sind Sie hier aufgewachsen und machen Sie das eigentlich schon seit immer, was Sie jetzt machen?
Eigentlich schon. Ich bin Ur-Roggwiler, hier geboren, im elterlichen Betrieb aufgewachsen und eigentlich schon immer wollte das Bauern machen. Oder? Und, ja, ich bin eigentlich noch drin eingewachsen und immer noch voll drin, jetzt mit 55. Von dem her, mittlerweile schon bald 25 Jahre, als ich selbstständig tue. Angefangen, dann hat man noch niemand von Ökologie gross geredet, dann ist es um Produktion gegangen und mittlerweile ist das natürlich ein wesentlicher Bestandteil von unserem Betrieb. Auch, oder nicht zuletzt auch durch die Lage, was so speziell ist, eben im Smaragdgebiet drinnen, wo aber auch destiniert ist, dass man da gewisse Sachen aufwerten kann und im Prinzip die Tiere dazu beitragen für die sogenannte Biodiversität. Ja.
Können Sie mir kurz erklären und vielleicht auch alle anderen hören, die gar nicht wissen, was ein Smaragdgebiet ist. Was ist typisch für ein Smaragdgebiet?
Gut, da bin ich jetzt wahrscheinlich nicht ganz die richtige Person, für das zu beantworten, aber
kann ich.
Ja, ich glaube, das ist besser, der Werner, wenn du dir etwas dazu sagst. Ja.
Was ist ein Smaragdgebiet? Das ist ein Gebiet in der Schweiz, in Europa heisst es nachher Natura 2000, wo besonders viele europaweit gefährdete Arten vorkommen. Eigentlich so eine Ballung und meistens sind das auch wirklich ganz spannende Gebiete. Südufer vom Neuenburgersee zum Beispiel, der Monte San Giorgio, das Reussgebiet im Kanton Aargau und eben das Smaragdgebiet Oberaargau hier am Schnittpunkt von den Kantonen Bern, Luzern, Aargau und Solothurn. Und das zeigt ja eben schon, es ist irgendwo ein Ort mit Vielfalt. Und das ist, sieht man nachher auf den Flächen auch vom Adrian Glur ganz gut. Das sind ganz, ganz verschiedene Gebiete, landwirtschaftliche Flächen, Ökosystem, könnte man auch sagen, Nutzungssystem. Und da, ja, kannst du sicher aussehen.
Haben wir gesehen, vielleicht hier, oder? Da ist mit drin, ich gehört aus Flachland, der Tiere, der landwirtschaftlich eigentlich, ich muss jetzt sagen, nach wie vor intensiv genutzt wird. Und dann ist wie hier ums Dorf rum, und das ist vielen Orten im Smaragdgebiet so, dass es ringsum wie ein Gürtel ist, wo eigentlich prädestiniert ist für die extensive Nutzung, eben genau für die Förderung von solchen Projekten. Also hier der Hügel, wo wir jetzt drauf stehen, hier mit dem Baumgarten, grossen, alten Baumgarten, zum Teil sind wieder junge Bäume, die ersetzt werden, also dass das immer wieder lebt und weiterlebt und im Prinzip alle Generationen sind. Es ist auf der anderen Seite, wenn wir hier runterschauen, das ist im Bereich der Tiefe am tiefsten Punkt, wo dann die Gewässer sind mit den Brunnenbächen, wo wir sagen, das ist ein Grundwasserbecher, Grundwasseraufstoss. Die Tiefe sind dann andere Arten Sachen, die gefördert werden, Tiefe, die Feuchtgebiete und solche unterhalten werden und von dem her sehr, sehr vielfältig.
Und das heisst, Sie tun beides machen? Sie tun einerseits die extensiven Flächen bewirtschaften, aber auch intensive. Sie switchen sozusagen zwischen denen.
Genau, das ist es so, dass Sie, kann man fast sagen, wie zwei Standbeine hier. Einerseits ist sicher die Produktion der Tiere, schaue ich sicher unter, also ich bin nicht Bio, aber in den integrierten Produktion, also IP-Betrieb von dem her. Und was möglich ist, mache ich heute auch bereits herbizidlos, also IP-Swiss-Getreide, herbizidlos, Härtöpfel, alles herbizidlos, möglichst Teufel, Chemieeinsatz, das ist einfach das Ziel, oder? Muss das Ziel sein von dem her. Und nebendran habe ich rund 25% der Fläche, die eben in dem Gürtel rund um das fruchtbare Ackerland rum ist, wo wir wirklich auf der extensiven Schiene fahren. Wir haben dann auch Tiere so, wo wir das Futter können nutzen, und das kann ich nicht brauchen für intensive, leistungsbetonte Milchkühe, sondern hier haben wir einen harten schottischen Hochlandrinder, wo ein Partnerbetrieb von mir hat. Das Futter wird als der genutzt. Und dann innerhalb in diesen Flächen, die etwa 25% ausmachen für die Gesamtfläche, können wir dann im Prinzip die Projekte, die mit Smaragd, das kann man dort wunderbar integrieren. Es ist wirklich dann einfach switchen, auch bei intensiven Produktion, wenn man nur zu den Kulturen schauen, geht man auch in den Norden hier, wo man eigentlich gar nichts macht für ein Produkt, das darauf wacht, sondern wirklich um für die Fördermassnahmen, für die Sachen, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Das sieht dann manchmal ein bisschen unordentlich aus, oder für unsere Begriffe, oder für einen Ackerbauer von dem her. Aber es ergänzt sich eigentlich sehr gut beides.
Was ist integrierte Produktion?
Ganz genau die Definition, muss ich auch schon wieder nachlesen vom Dings her. Aber das heisst im Prinzip, dass man es einfach, wo nicht die Lehre macht, das sind jetzt mittlerweile 30 Jahre gut, denke ich. Ja. Dann hat es einfach geheissen, so wird produziert das Produkt, ja, den Chemieeinsatz und die Massnahmen und fertig. Oder? Da ist man im Prinzip, im Frühling hat man den Plan gemacht, was man gut ausbringen, dann und dann, in dem Stadium von der Pflanze und gut. Und heute integriert heisst im Prinzip, wir gehen schauen aufs Feld, hier oder vermehrt. Also ich habe das immer gemacht eigentlich, oder? Kulturen anschauen. Aber was man sagt, ist es nötig, ist eine Schadschwelle erreicht und die werden auch laufend angepasst und definiert. Und er wird aufgrund von dem, wird im Prinzip Massnahmen auf dem Acher oder Wissen oder was auch immer, wird dann entsprechend gemacht. Also, man schaut da, man tut Messungen machen mit dem, zum Beispiel Nitrattest, oder? Wie viel Stickstoff ist vorhanden? Wie viel braucht die Pflanze noch? Das sind Sachen, die früher recht weniger gemacht worden sind. Dann ist einfach, ja, sehr toll und alles günstig. Ich sehe, es sind mal rausgetan worden. Das musst du machen. So viel sind die Zahlen. Das und das Mittel. Die chemische hat vielleicht dort auch noch mehr im Prinzip ihre Interessen ein bisschen vertreten. Das ist ja so. Es wird dann angeschaut, auch mit den Nützlingen, auch, dass die gefördert werden können. Also haben wir noch Mittel eingesetzt, die möglichst nützlingsschonend sind und so weiter. Das sind alles solche Sachen.
Striegeln hat er noch erwähnt. Also, das ist so mit einer Ecke, eine spezielle Ecke ein bisschen, die die Begleitkräuter eben dort entfernen. Oder
genau, ja. Ja.
Durch was ist denn der Wandel gekommen, richtig integrierte Produktion? Ist das
auch ein bisschen alles mitgeholfen, die vom Dings her und natürlich auch von der Bevölkerung her. Also es sind dann, ja die ersten Unfälle passiert oder alles irgendwie Beeinträchtigungen und ja, und irgendwie Grundwasserverschmutzungen sind vielleicht passiert im einen oder anderen Ort. Produkte sind zum Beispiel hier Rückstände gehabt, irgendwelcher Art vom Dings her. Und dort hat man dann, ja, ist auch der Wunsch, und das erachte ich als Wichtigste, man will doch das produzieren, was die Bevölkerung nachfragt, oder? Es ist dann, das Bio ist aufgekommen, der Tiechen. Und dann hat man gesagt, Bio ist gut, das kann man ein bisschen weit machen, aber an gewissen Orten bringt man einfach Qualität irgendwie, gerade mit den Krankheiten so probiert, ein Zwischending noch zu finden, ja, zwischen Bio und der vollgasintensiven Produktion. Und dann ist die integrierte KW als Zwischenlösung. Und daraus ist nicht das Label IP Swiss gekommen. Das ist einfach wie eine Zwischenlösung von Bio und konventioneller Landwirtschaft. Ich habe jetzt einen IP Swiss Weizen, den ich produziere, der ist herbizidlos. Keine Fungizide, keine Insektizide, also ich fahre mit Spritzen nichts mehr. Das Einzige, was ich den Unterschied mache zum Bio, ist von den Nährstoffen her. Also ich tue noch ein bisschen Dünger einsetzen, wo ich also hoffremden Dünger zum Tierbau Kunstdünger einsetzen, weil ich die Nährstoffe nicht habe. Ich bin Ackerbaubetrieb, Fee, also Viehlastung ist schwach, also ich habe zu wenig Tiere, ich dürfte viel, viel mehr Tiere haben auf meiner Fläche, die ich habe, oder? Ich habe auch Milchkühe, aber auf Gesamtfläche gesehen, reicht das nicht von der Düngerbilanz her. Und sie haben rund nur ein Drittel von dem Nährstoff, der nach den heutigen Berechnungen, die auch im Bio gelten, wo ich die Nährstoffe haben muss. Ich könnte irgendwo zukaufen, für die, ja, im Prinzip via Gül oder so, das könnte ich auch umführen. Ich mache es jetzt einfach zum Teil mit Kunstdünger. Etwas nehme ich auch Gül, aber irgendwann muss ich 50 km fahren mit dem, dann macht es ja auch nicht mehr Sinn. Das ist nicht mehr ökologisch. Vielleicht machen wir es, oder mein Junge, oder in ein paar Jahren, dass wir auf Bio wechseln. Es geht dann schon mit der Zeit, oder? Aber im Moment ist einfach noch der Markt noch beiden Orten dort. Und ich sage, mit der integrierten Produktion bin ich relativ nah dran, habe aber noch den gewissen Spielraum, für noch gewisse Sachen zu machen und zu korrigieren. Aber eben, hier, ich bin nicht Chemiker, ich kann es nicht sagen, ich muss mich darauf verlassen, die Mittel, die wir einsetzen, dass die mit, ich tue es sachgemäß, wie es beschrieben ist, und empfohlen wird anwenden. Ich muss mich darauf können verlassen, dass, wenn ich es so anwende, dass das geprüft ist, weil wir zahlen auch genug für die Mittel und die Zulassung ist lang und teuer und das zahlen wir also über Produkt, dass es seriös gemacht wird und dass das stimmt. Und eben jetzt gerade auch wieder im Zusammenhang mit der Abstimmung, wo wir auch schon gesagt haben, von diesem Sommer, hier ist ja viel gesagt worden, ja das und das, geht halt gleich ins Grundwasser rein. Es sind dann auch Produkte, die eingesetzt worden sind, die im Nachhinein merken, der Tiech ist halt irgendwie ein Rückstand scheinbar vorhanden. Und das können wir als Anwender, wir können das nicht alles anschauen und beurteilen. Für das müssen wir uns auf die Fachleute, die das testen, können verlassen und in der Hoffnung, dass die unabhängig sind und nicht irgendeiner Branche zugetan oder im Sinn von denen arbeiten. Und wenn das gewährleistet ist, dann ist gut, ist okay. Und wenn es nicht so sein sollte, dann, ja, dann ist es schwierig, das ist klar.
Genau, da kann man sich nicht mehr vertrauen.
Oder? Ja, genau.
Ja. Also das war sehr spannend. Ich habe gar nicht so viel über Landwirtschaft gewusst, weil Sie haben jetzt gerade einen super Schnellkurs in Landwirtschaft gegeben. Und haben Sie das Gefühl, dass vielleicht die extensiven Flächen den intensiven helfen und umgekehrt? Dass man weiss, dass zum Beispiel, dass da vielleicht dann eher noch Bienenvölker dann sind, die dann vielleicht darüber noch gehen Futter holen, also in der intensiven Landwirtschaft wieder zurück. Also befruchtet sich das gegenseitig?
Ich denke schon, dass das sicher die Synergien, die dort genutzt werden können, ganz sicher. Ich komme manchmal auch an Grenzen in gewissen Sachen. Oder? Ich habe jetzt mit Leuten, die sagen, ja, du da noch mehr vernetzen, auch ins Intensive nehmen, mit der irgendwie noch irgendwie Kreuzsaum oder etwas machen. Dort, ich habe es schon ein paar Mal probiert, komme ich endlich wieder ein bisschen davon weg, weil ich es vorhin gesagt habe, ich habe herbizidfreien Getreidebau machen und Herdöpfel. Wenn ich solche Flächen drin habe, das bringt mir dann irgendwie Rauchrautdruck, tut es mir erhöhen. Und dann habe ich grössere Mühe oder mehr Mühe, nachher im Prinzip die Kulturen herbizidfrei zu machen. Darum habe ich es jetzt eigentlich vermehrt wieder angefangen, strikt zu trennen, dass ich nicht irgendwie alle 5-6 Jahre irgendwie so eine extensive Kultur drauf mache, wo ich dann im Prinzip das will verwildern. Das gibt mir dann grössere Probleme in den Nachfolgekulturen. Darum würde ich es wirklich sagen, in diesem Bereich mache ich es wirklich voll ökologisch. Und diesen Ort muss ich echt schauen. Aber ich darf nicht auf der Gänge switchen, weil sonst, bis ich wieder drin bin für Produktion, wird es schwieriger.
Wie ist es so, wenn Sie sich jetzt vergleichen jetzt mit anderen Bauern, ist das eine gemeinsame Praxis, die Sie haben, jetzt hier in denen, im Marktgebiet? Haben die meisten irgendeinen einen Bereich, wo Sie extensiv haben und die anderen, einen anderen, wo Sie intensiv haben? Oder gibt es wie so der Typus Bauer und der Typus Bauer?
Es sind noch nicht ganz alle so viel weit, auch wenn ich jetzt vielleicht bin. Aber die 7% sind ja heute nach der Agrarpolitik von dort her vorgeschrieben. Also das muss jeder machen. Gut, es macht es nicht jeder gleich, mit gleich viel Interesse. Für viele ist es einfach ein notwendiges Übel, oder man sieht es gesehen, oder? Die Idee ist, die 7% macht irgendwo am Ecke, wo ein bisschen Bus ist, ein bisschen weniger wertvoll ist gesehen, vielleicht. Aber, wir haben jetzt vor allem eben gerade drungen, die rund um Band 2000 rum, dass sie früher die fruchtbarsten Böden waren, haben wir jetzt eigentlich relativ viele sehr gute Flächen, die natürlich, vorher gut sind für die Produktion. Heute halt auch ihr Ökologie innen, eine grössere Vielfalt haben von den möglichen Pflanzen und Tierarten, die hier vorkommen. Hat aber auf der anderen Seite auch Nachteile, oder? Tiere, das geht Jahre, bis das im Prinzip ausgemagert ist und man dort gewisse Pflanzen dann auch überhaupt bekommt, weil es schlichtweg zu viel Wuchs und zu viel Nährstoffe im Boden sind.
Seit 2009 gibt es das eigentlich das Thema vom Smaragdgebiet, wo man versucht, gezielt einzelne auch Arten zu fördern. Haben Sie irgendwie für sich persönlich eine Erfolgsstory? Irgendetwas, Sie finden, das ist einfach gelungen, das ist gut gekommen?
Aus Feldlerchen, das ist jetzt ein Projekt, das ich selber die Erfolgskontrolle machen kann, weil ich hier viel durchfahre. Im Frühling, wenn die im Brüten ist oder bereit ist, für die Nest zu bauen, so, dann gehe ich jetzt eben auch viel, gehe ich strickeln, oder? Also die Jochgruppenkämpfung mache ich im Getreide, dann fahre ich 2-3 Wohntage durch und die sehe ich die wirklich auffliegen vom Ding her. Es hat er also in diesem Gebiet sicher mehr. Gut, vielleicht achte ich jetzt auch mehr, wenn man sie fördert, oder hat man mehr Sorg dafür, wenn er vielleicht vorher, wo man sich, ja, dem schlichtweg weniger geachtet hat. Wir haben hier oben in dem Gebiet, wo wir jetzt gerade stehen, hier ist eben der Gartenrotschwanz. Der Tiere ist ein bisschen schwieriger. Ich selber habe ihn noch selten gesehen, aber das ist, viel sollte man nicht am Morgen früh, oder so, wenn die Sonne aufgeht, so ein bisschen beobachten, ruhig dort sein und warten. Aber ich habe ja noch Tiere daheim und das ist meistens für Medienzeit, wo ich dort im Einsatz bin. Aber ich weiss von Leuten, die Tiere sind, herhocken und die Beobachtung gemacht haben und so gesehen haben. Aber eben so laut Rückmeldungen von denen, zum Teil Ornithologen oder wer auch immer, dass der gegangen ist, ist sicher, wird das sehr geschätzt, dass wir das so machen.
Sie sind eben auch engagiert für die ganze Sache in einem Vorstand oder in einem Verein, wo für die Förderung eigentlich aufgebaut worden ist. Wie erleben Sie das? Ist das für Sie eine bereichernde Angelegenheit oder ist es manchmal kompliziert? Ich habe auf dem Heimweg mit dem Herr Stirni mal darüber geredet, wie wahnsinnig viel Zuständigkeit es da überall gibt. Und dann noch der Kanton und der Kanton. Wie ist das, die Arbeit?
Also eben, es ist ziemlich komplex, das ganze Thema. Und eben, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich bin da in der Gemeinde auch noch ein bisschen politisch aktiv. Und dort, der Betrieb, die Grösse, die Junge ist im Moment in der Ausbildung, also wir sind im Moment allein vom Dings her. Also, ich muss mir die Zeit schon gerne rausnehmen und so. Und dort gerne top aktuell zu sein, ist nicht mehr ganz einfach. Wir haben hier sehr eine breite Palette an Leuten, die dort in diesem Vorstand arbeiten. Es hat viele Fachleute drin, die es in den Einzelbereichen, die es sehr gut kennen und ihre hier einen Top-Job machen. Ich sehe nicht hier ein bisschen als Vertretung vom Praktiker, kann mich dort mit den Sachen, die ich gearbeitet habe, einbringen. Und eben sonst in Projekten so, für das haben wir die Leute, die spezialisiert sind auf das, und das sollen die machen. Jeder in seinem Dings, wir tauschen uns aus. Und das ist eigentlich die Stärke vom Ganzen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich in allen Themen der Tiere immer an Schur bin. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und wenn ich es irgendwie probieren würde, oder behaupte, wäre es wahrscheinlich genau gleich nicht so.
Es ist in den letzten paar Monaten ein bisschen stimmig gemacht worden, eigentlich so. Da sind die Landwirte und da sind die Städter oder da ist ein Teil der Bevölkerung. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit in diesem Vorstand? Ist man da tolerant, auch wenn man vielleicht zum Teil unterschiedliche Meinungen hat?
Ich denke, grosse Teile sind sehr tolerant. Ich habe viele gute Begegnungen schon gehabt von Dings her und die könnte ich gar nichts sagen. Klar gibt das gewisse Extrempositionen, beidseitig würde ich sagen, oder? Und was manchmal vielleicht auch nicht ganz einfach ist, ja, medial wird das manchmal vielleicht auch noch ausgeschlachtet, das eine oder andere, wird irgendetwas geschrieben oder gesagt oder irgendwo in Medien verbreitet, wo vielleicht in Tat und Wahrheit gar nicht so viel extrem ist, weil wie der Stadtlandgraben oder die Interessen, ich weiss nicht, ob die so viel weit auseinandergehen, also ich gehe zum Skio gerne in der Stadt oder Tieche irgendwie einen schönen Sommer oben. Oder ich bin nicht gerne vom Land, alles ausgleich und sie machen es umgekehrt. Und ich hatte dort schon super Begegnungen gehabt. Klar ist es rund um die Abstimmung, die letzten Sommer war, der eine oder andere, wenn ich halt irgendwie mit dem Düngersteuer und mit der Spritze rumfahre, auch wenn ich um irgendetwas, wo biologisches Produktpräparat hinterher hatte vielleicht und rausgelassen habe, das sehen die nicht. Dort haben wir auch schon den ominösen Finger hochgehauen und solche Sachen. Aber ohne zu diskutieren. Und das ist nicht sachlich. Also muss man einfach darüber wegschauen. Und, ich glaube, es sind gleich die meisten oder fast alle Leute probieren, das Beste zu geben im Bereich, wo sie arbeiten. Und, ja, wir sind ein dicht besiedeltes Land, oder? Es sind Sachen, die nicht optimal laufen, ja, mit dem CO2-Ausstoß, den wir haben, mit der Bevölkerung und der Mobilität und allem drum und dran, und dem Komfort, den wir halt ein gewisses Niveau erreicht haben, das ist nicht immer ganz einfach. Da müssen wir Kompromisse machen und es wird nie ganz zu vermeiden sein. Das ist definitiv so. Aber ich denke, wenn wir alle ein bisschen probieren, das Beste zu geben, so, dann habe ich die Hoffnung noch nicht verloren, dass wir dort sicher noch irgendwie Kurven werden kriegen und irgendwie dort hier noch helfen. Normalen Niveau. Hoffentlich können wir weiter zusammenarbeiten.
Beim Smaragdgebiet Oberaargau mitmachen, hat mit der Politik vom Bund zu tun. Das Bundesamt für Landwirtschaft möchte gern, dass auch die Landwirtschaft konkrete Umweltziele umsetzt. Wie haben wir gerade vorher gehört. So stapelt sich Projekt auf Projekt im Oberaargau und ich konnte sehen, dass in dieser Region vieles eng verwoben ist. Dass es keine harten Kantonsgrenzen gibt, dass viele Aktivitäten von Gemeinden, von Naturschutzorganisationen oder von Bürgern und Bürgerinnen, wie man so schön sagt, Synergien produzieren. Wir kommen auf Pfaffnau, fahren ums Kloster St. Urban herum und kommen zu einem Ort, wo der Verein Rottal gestaltet hat.
Da ist jetzt eben das für die Kinder zum Beispiel ein grosser Erlebnisspielplatz. Da ist jetzt ein Altersheim und direkt in Sichtweite ist jetzt eben so eine Aufwertung vom Verein Lebensrotau, wo jetzt seit Jahren geschafft daran wird. Und da entsteht jetzt auch wieder landschaftlicher Mehrwert. Einerseits visuell, ästhetisch, zum Beispiel eine schöne Rundmauer sieht man da mit der sogenannten Tanzlinde in der Mitte. Und andererseits ist das natürlich nachher auch für diverse Arten, zum Beispiel die Ringelnatteren, die hier nachher lebt, ist das ein Mehrwert. Und da sind wir mitten in der Artenförderung, mitten bei den europaweit gefährdeten Arten. Das ist jetzt eben ein bisschen ausserhalb von der eigentlichen Gartenagglomeration. Aber es ist vielleicht auch kennzeichnend, dass wir eben offen sind oder in verschiedenster Beziehung.
Mit der Vernetzung von all diesen Aktivitäten, die macht aus dem wirklich eine ganz Beachtungsweg, oder? Weil man ein Booster ist, oder? Für die ganze Region.
Ja, genau. Also hier im Smaragdgebiet Oberaargau kommen eigentlich verschiedene Visionen, ja, wirklich Visionen zusammen. Einerseits eben das Smaragdgebiet, wo man konzentriert, europaweit gefährdete Arten dort fördern. Das geht nachher nahtlos über die sogenannte Rotaler Kulturlandschaft, wo dann wieder nicht der Verein Smaragdgebiet die Vision entwickelt hat, sondern der Verein Lebensrotau. Und da haben wir natürlich auch jetzt die Zeitachse, die sehr beachtlich ist, langsam. Also der Verein Lebensrotau ist 1989 gegründet worden. Und das, was wir jetzt hier gesagt haben, ein Stück Land ist 2010, das können erworben werden vom Verein Lebensrotau. Seither arbeiten wir daran. Und da sieht man ein bisschen, ja, und eben das Verein Smaragdgebiet ist seit 2009 am Umsetzen. Ist vorher schon in Start, ins Handeln reingekommen. Und das sind eben wirklich Dimensionen, wo dann natürlich auch etwas entstehen kann. Also, und wo eben auch Relevanz daraus entstehen kann. Das ist das, was, glaube ich, in der Schweizer Biodiversitätspolitik bis heute sehr stark fehlt, weil man halt wirklich sehr stark auf dem Schutz lange Zeit so geblieben ist, also Naturschutzgebiet, Arten. Und aus meiner Sicht ist das, ja, hat das nicht genügt. Und ich glaube, es zeigen sich auch die aktuellen Untersuchungen. Weil da ist man ein Stück weit natürlich immer auf der Verliererseite. Weil die negativen Faktoren, wie zum Beispiel Düngereintrag aus der Luft oder also zum Beispiel Zerschneidung und Zersiedelung und so weiter, das sind alles Faktoren, die negativ wirken. Und da muss man eben auf der anderen Seite wirklich fördern, vorwärts schreiten, neu schaffen, relevante Flächen auch aufwerten, damit am Ende eigentlich die negativen Tendenzen überdeckt werden durch eine, ja, Aufwärtsbewegung.
Dass wir unsere Landschaft zersiedeln, dass wir Biodiversitätsräume, also Lebensräume zerstückeln, ist ja nicht unbedingt das Problem vom Naturschutz. Das ist eigentlich das Problem von unserer Gesellschaft, die die Art von Bedürfnissen entwickelt hat und die Biodiversität hat auch unter Druck setzen und Lebensräume hat auch zerstören und Kulturraum hat auch beanspruchen eigentlich.
Ich behaupte jetzt, dass Naturschutz einfach eine zu defensive Haltung war und wahrscheinlich immer noch ist. Auch Hochmoor zum Beispiel. Man hat wunderbare Inventar gemacht, man hat Schutz gemacht, aber sehr Störung von der Hochmoor ist trotzdem vorangeschritten. Da sind jetzt riesige Gelder, die ins Spiel kommen, dass man eben, das kann wieder, die Tendenz wieder kann umkehren, oder? Und vielleicht läuft das immer noch unter Naturschutz, aber ja, ich denke, das ist jetzt einfach ein Förderprogramm, oder? Das ist die ganze ökologische Infrastruktur kommt ja jetzt rein, oder? Dass man wirklich grossflächiger denkt und eben aus der Defensive rauskommt in Bezug auf gefährdete Arten, aber auch in Bezug auf landschaftlichen Mehrwert. Damit wollte ich überhaupt nicht sagen, dass es bis jetzt nicht zum Teil schon passiert. Also gerade in der Landwirtschaft oder zum Beispiel in der Vorlandschaft Schweiz, oder, hat ja Dutzende, Hunderte von Projekten unterdessen können unterstützen. Pro Natura hat auch hier in unserer Gegend ein ganz grosses Gebiet zum Beispiel gekauft, dort das aufwerten. Also das ist jetzt schon eine längere Bewegung.
Der Unterschied, den ich jetzt rausgehöre aus dem, was jetzt beschrieben ist, das Defensive am Naturschutzgedanken ist, dass man denkt, Zonen können einzurichten, in denen das Leben möglichst und die Natur möglichst perfekt ist, anstatt in den Lebensräumen der Menschen Zonen zu haben, die einmal die Landwirtschaft da sind, einmal für die extensive Landwirtschaft, einmal wirklich für die Erholung der Menschen, einmal nur für die Natur. Also sie sagen eigentlich, man muss dort, wo man ist, bedürfnisgerecht für alle Stakeholdergruppen, inklusive Natur als Stakeholder, einen Mehrwert schaffen.
Im Rahmen des Modellvorhabens schauen wir eigentlich, wo hat wer welche Bedürfnisse. Und dann probieren wir dann auch zu gewichten, oder? Dass man sagt, jetzt zum Beispiel, wir machen die Landschaftsroute, die durch die verschiedenen beteiligten Gemeinden führt. Und das sind durch die Zonen durch, wo wir das Gefühl haben, das ist kein Problem, wenn es dort ein bisschen mehr Leute gibt. Und damit probiert man auch wieder Erholungssuchende von anderen Gebieten vielleicht mehr auf die Landschaftsroute zu bringen. Ja, das ist eine klassische Besucherlenkung. Das ist sicher ein Punkt. Und eben nachher die ganze Multifunktionalität, dass man eben nicht steif jetzt sich irgendwo an Naturschutzgebietsgrenzen dort festhalten, sondern wirklich 100% von dem Smaragdgebiet Oberaargau anschaut. Und ich habe zum Beispiel mit einer Immobilienentwicklungsfirma zu Langenthal einen Austausch gehabt, wo ich ihnen mal geschildert habe, entlang vom Bahngleis sind das sehr spezielle Lebensräume, sehr spezielle Arten, die dort vorkommen können. Wenn sie dort etwas daran entwickeln, könnten sie das nachher auch mit Schotterflächen und so ihre Überbauung reinziehen. Andererseits, hinter den neuen Gebäuden wird es in der Schattung sein. Es ist eine parkartige Umgebung. Dort habe ich vorgeschlagen, dass sie eben auch wieder grosse Bäume setzen. Das ist also Linde zum Beispiel, oder ganz typisch bei uns eine Traubenkrise. Als man eigentlich wirklich, ja, wegkommt von dem, vielleicht auch denken, da Natur, da Mensch, sondern, ja, dass wir vielleicht mehr Einheit werden. Wäre doch eigentlich wunderschön.
Nicht weit weg von St. Urban kommen wir an einer Lehmgrube vorbei. Und dann noch ein bisschen weiter kommen wir zu einem Teich, der durch einen kleinen Hag vom Spazierweg abgegrenzt ist. Ich kann nicht anders. Ich muss einen Spruch machen.
Also das ist jetzt wirklich im engeren Sinn, kann man sagen, ein Naturschutzgebiet, ein kleines, oder?
Ja, also wir hätten hier früher von einem Naturschutzgebiet geredet. Jetzt fehlt hier aber einfach die Tafel, die drauf steht. Das ist ein Naturschutzgebiet. Genau.
Aber es ist eine, die signalisiert durch die Absperrung, schaut, das ist jetzt nicht für euch Menschen denkt. Und auch nicht für eure Hunde, sehr wahrscheinlich.
Nein, weil der Zaun, der hört ja hier gerade auf. Also mit dem Zaun signalisiert die Kollegin, das ist keine Spielfläche. Da soll der Hund nicht einfach so reinrasen. Und jetzt schauen wir hier mal noch auf die Tafel, die sie hier platziert hat. Also da erklärt sie, also im Herbst 2019 auf dem anstehenden Lehm, also da hat das Lehm im Untergrund eben so Kleingewässer geschaffen worden sind für die Gelbbuchunken. Sie hat da sogar verschiedene Exemplare fotografiert, um zu zeigen, jede sieht auf der Unterseite wieder anders aus. Also jede hat auch eine eigene Genetik und sieht, von wem es gefördert worden ist. Das sind ganz verschiedene Institutionen, Ökofonds, Renaturierungsfonds, der Kanton. Also auch da wieder eine grosse Vielfalt. Und dann bitte gehen Sie respektvoll mit diesem Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten um. Also wir sollen nicht drauf umfahren, wir sollen Tiere nicht einfahren. Wenn jetzt aber jemand wirklich interessiert ist und da vielleicht mal so einen Unken entdeckt, dann denke ich, wird sie auch nicht böse, wenn sie gerade der Neue ist. Weil, wenn sich jemand echt interessiert, ist das eben ein Gebiet, das Smaragdgebiet Oberaargau, wo man überall immer wieder irgendwo etwas Spannendes entdecken kann, wo man auch willkommen ist.
Mhm. Etwas kennenlernen, vertieft kennenlernen und nicht nur im Schulbuch zum Beispiel sehen, sondern wirklich mal schauen, wie sieht das aus.
Unbedingt, genau. Die Gelbbuchunken kommen zum Beispiel auch am Grenzpfad zwischen Langenthal, Rocco und St. Urben vor. Und da hat es auch Tafeln, die darauf hinweisen. Und die sieht man auch, die Leute gehen da hin anhand der Spuren durchs Gras durch und entdecken eben wirklich auch etwa den einen oder anderen unken. Und das ist ganz im Sinn vom Vereinsgrabgebiet Oberaargau.
Das ist zum Beispiel eine sehr schöne, auch alte Eiche, die da gerade noch steht. Oder? Die hat so, ich habe das Gefühl, ganz viel Moos angesetzt. Also da hat es irgendwie viel Feuchtigkeit.
Also Unken werden einerseits im Offenland bei uns hier gefördert. Das ist ein Grundstück von einer privaten Familie. Andererseits werden Unken aber auch hier im Wald gefördert. Unter anderem durch die Burgergemeinde Roggum. Und die haben unterdessen das ganze Know-how vom Dümpelbau und so. Weierbau haben sich die angeeignet. Die sind richtige, starke Partner geworden in diesem Gebiet. Dann nachher haben wir vorhin die Lehmgrube gesehen von der Ziegelei Roggwil. Und dort drinnen werden nachher auch wieder die Unken im grossen Stil gefördert. Wenn wir über die Kantonsgrenzen an den nächsten Waldrand gehen, dort sind eben die Aufwertungen vom Verein Lebens Rottau, dort werden wieder die Unken gefördert. Oder dann gibt es vielleicht auch durch gewisse landwirtschaftliche Arbeiten ausnahmsweise mal eine Fahrspur. Das wollen wir normalerweise, wollen wir das natürlich nicht, aus Bodenschutzgründen. Aber ausgerechnet so eine Fahrspur kann unter Umständen nachher ein super Platz sein, wo sich einmal so eine Unkenpopulation vermehrt. Und da sehen wir jetzt, da sind wir jetzt wirklich ausserhalb von den normalen Naturschutztätigkeiten, weil die Arten eben auch in ganz verschiedenen Landschaftskammern, Nutzungssystemen, Lebensräumen, Ökosystemen können vorkommen, ist eben wirklich, glaube ich, ganz tolle Sache, die verschiedenen Elemente hier so stark ineinander hineingreifen.
Das ist ein sehr schöner Ort hier. Also ich sage mit diesen Farbigkeiten, mit dem auch farbigen Moos, es gibt ganz unterschiedliche Flechtenarten. Also gerade jetzt im Moment ist es hier wirklich ganz, ganz speziell.
Jetzt als jemand, der gerne die geologische Karte führen nimmt, weiss ich, dass da die ganze Flanke natürlich eben die bunte Mergel, die unhaltige Schicht drunter ist, die eben auch ermöglicht, dass jetzt hier so eine Unkenweierli-Landschaft rum ist. Und das zieht sich nachher hier auch in den Wald rein. Und da haben wir zum Beispiel die sogenannte Fichten-Tannen-Wald- Pflanzengesellschaft. Und genau genommen heisst die Peitschenmoos, also auf Botanisch gesagt, heisst die Peitschenmoos-Tannenwald. Und das ist eine Moosart, die der den Namen gibt, aber die ist wirklich sehr charakteristisch, extrem schwierig zu finden, leider, das Moos. Wegen dem lassen wir das jetzt weg.
Das hat, er sieht jetzt eigentlich ein bisschen urwaldmässig aus, der Wald, oder? Er sieht ja nicht stark bewirtschaftet aus.
Ja, und das ist echt der Normalfall zum Glück hier im Smaragdgebiet Oberaargau. Die Wälder sind in der Regel sehr naturnah bewirtschaftet. Es hat nur wenige Abschnitte, wo man als Fichtenforst könnte bezeichnen. 99%, denke ich, sind naturnah bewirtschaftete Waldparzellen. Und als man da trotzdem so viel Tannen sieht, hat mindestens ein Stück weit damit zu tun, dass eben die Peitschenmoos, Fichten, Tannenwälder, dass die da eben natürlich vorkommen. Mitten im Mittelland, auf nur 470 Meter ungefähr über dem Meer, haben wir da Tannenwälder, die man sonst in den höheren Voralpenlagen würdigen suchen. Also unterdessen ist so eines meiner Lieblingssätzchen: In jedem Ecke versteckt sich ein Universum.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Werner Stirnimann und Adrian Glur recht herzlich für ihre Zeit. Und noch zum Schluss: Alle, die wollen, können Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen oder man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.